You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ein herzliches Willkommen an alle Menschen da draußen, die gerade zuhören. Heute haben wir den 2. November und damit die ersten Antifa-Nachrichten für diesen Monat. Zuerst gibt es ein paar Kurzmeldungen, um euch über das Geschehen auf dem Laufenden zu halten. Dann den inhaltlichen Schwerpunkt, den setzen wir heute auf die Art und Weise, wie über den Krieg im Nahen Osten gesprochen wird. Und danach erinnern wir an Opfer rechter Gewalt. Zum Schluss gibt es wie immer noch ein paar Veranstaltungstipps. Kommen wir zu den Kurzmeldungen. Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat Widerstand gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Merseburg angekündigt. Ab dem 1. November, also seit gestern, sollen bis zu 250 Geflüchtete im Sky Hotel in Merseburg untergebracht werden, bis April nächsten Jahres. Das Land Sachsen-Anhalt hat Teile des Hotels angemietet, um hier eine Außenstelle der zentralen Anlaufstelle für AsylbewerberInnen einzurichten. Das Hotel ist also nur eine Zwischenstation, von der die AsylbewerberInnen dann auf die Kommunen aufgeteilt werden. Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt kündigte Widerstand gegen diesen Schritt an und nutzte ihn propagandistisch, um weitere Hetze gegen MigrantInnen zu betreiben. Geflüchtete gehen gegen ausufernde Datenspeicherung vor das Bundesverfassungsgericht. Der Lesben- und Schwulenverband erhebt jetzt gemeinsam mit Pro Asyl, der Gesellschaft für Freiheitsrechte und 11 geflüchteten Menschen Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zum Ausländerzentralregister, das die vollständige Speicherung von Asylbescheiden und Gerichtsentscheidungen erlaubt. Diese Dokumente enthalten hochsensible Informationen, etwa zur individuellen Verfolgung, politischen Überzeugung oder zu der sexuellen Orientierung. Darüber hinaus wenden sich die Organisationen gegen den uneingeschränkten Zugriff von Polizei und Geheimdiensten auf die Daten im Ausländerzentralregister. Parallel zur Verfassungsbeschwerde klagt das Bündnis mit 2 Geflüchteten vor dem Verwaltungsgericht Ansbach auf Unterlassung der Weitergabe ihrer Daten an Polizei und Geheimdienste. Das erweiterte Ausländerzentralregister verletze Grundrechte und gefährde Asylsuchende, denn auf die Daten, die von allen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit dort gespeichert werden, können etwa 16.000 öffentliche Stellen und mehr als 150.000 BehördenmitarbeiterInnen zugreifen. Neben den Ausländerbehörden unter anderem auch Jobcenter, Jugendämter, Bundes- und Landespolizei, der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst. Diese Tatsache verletze das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, warnte Philipp Braun aus dem Lesben- und Schwulenverband. Die GFF Pro Asyl und der Lesben- und Schwulenverband wollen gemeinsam mit den KlägerInnen erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht die grundrechtlichen Grenzen für die Speicherung von Daten geflüchteter Menschen klarzieht. Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt fordert die Einhaltung der Menschenwürde auch für Geflüchtete. Seit einigen Wochen werden Sachleistungen und Leistungskürzungen für Geflüchtete gefordert. Der Flüchtlingsrat von Sachsen-Anhalt lehnt diese sozialrechtlichen Verschärfungen aufs Tiefste ab und fordert die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und dass die Betroffenen in das reguläre Sozialleistungssystem einbezogen werden müssen. Solange Geflüchtete bedürftig sind, haben sie Anspruch auf das sozialrechtlich definierte Existenzminimum. Dieser grundlegende Anspruch soll nun eingeschränkt werden, mit der Begründung, so könne die Zahl der Geflüchteten in Deutschland reduziert werden. Die Forderungen reichen von einer Umstellung von Geld auf Sachleistungen über die Kürzung des Existenzminimums generell bis hin zur Forderung, dass kranken Menschen eine medizinische Grundversorgung vorenthalten werden sollte. Der Flüchtlingsrat ist der Auffassung, dass Geflüchtete zu Sündenböcken gemacht werden würden für die gesellschaftlichen Missstände wie fehlender Wohnraum oder fehlende Schul- und Kitaplätze in Deutschland. Diese haben jedoch andere Ursachen und würden auch bestehen, wenn Deutschland keine Asylsuchenden aufnehmen würde. 2012 hat das Verfassungsgericht das Recht jedes Menschen auf ein menschenwürdiges Existenzminimum festgehalten und dafür gesorgt, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zumindest vorübergehend annähernd dem Hartz-IV-Niveau entsprachen. Zugleich wurde die Absicht, Sozialleistungen zur Abschreckung Asylsuchender einzusetzen, mit dem Urteil für rechtswidrig erklärt. Die in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Sozialleistungen dürfen also eigentlich nicht gekürzt werden, um Menschen von der Flucht nach Deutschland abzuschrecken. Die Neonazi-Gruppierung Hammerskins klagen gegen ihr Verbot. Die Hammerskins klagen gegen das Vereinsverbot der Nazi-Organisation vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Kläger kommen aus dem Saarland, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Am 19. September hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Verbot bekannt gegeben. Im Zuge des Verbots fand bei 28 Hammerskin-Funktionären Razzien statt, bei dem die Behörden bundesweit gegen etwa 120 Anhängern, darunter rund 90 Vollmitgliedern, vorgingen, die laut den Behörden in 13 Chaptern organisiert sein sollen. Nach Antifa-Informationen gibt es allerdings 14 Chapter. Neben haufenweise Nazi-Devotionalien hatten die Behörden mehreren Ortes Waffen gefunden. Teilweise wurde auch Vereinsvermögen beschlagnahmt. Die Hammerskins sind laut einer Recherche von EXIF einer der ältesten und beständigsten Neonazi-Organisationen in Deutschland. Das seit über 30 Jahren bestehende Netzwerk versteht sich als eine Bruderschaft und Elite der Neonazi-Szene. Ihre Strafeorganisation ist Teil einer international eingeschworenen Gemeinschaft, die sich Hammerskin Nation nennt und von Europa in die USA bis nach Neuseeland reicht. Ihr Wirkungsbereich ist umfassend, ihre Mitglieder sind treibende Kräfte innerhalb der militanten Neonazi-Szene. Recherche von Bell Tower News zeigt den zunehmenden Aufbau rechter Strukturen in der AfD Rheinland-Pfalz. Neonazismus, rechte Burschenschaften, identitäre Bewegung und die AfD Rheinland-Pfalz üben den Schulterschluss. In der Woche vom 16. bis 22. Oktober fanden in Rheinland-Pfalz zwei Veranstaltungen der AfD mit klaren Bezügen zur militanten rechten und neonazistischen Szene statt. Zum einen am 21. Oktober 2023 eine alternative Buchmesse im Zentrum Rheinhessen in Mainz, als dessen Schirmherr Sebastian Münzenmeier von der AfD aufgetreten ist. Ausgestellt haben Verlage aus dem Umfeld des Institut für Staatspolitik e.V., welches aus der neuen Rechten entsprungen ist. Des Weiteren organisierte Joachim Paul von der AfD einen Vortrag mit dem ehemaligen Aktivisten der Identitären Bewegung und nun Chefredakteur des Rechtsaußenmagazins Zuerst, Andreas Karsten. Diese zwei Veranstaltungen verdeutlichen die Scharnierfunktion der burschenschaftlichen Netzwerke zwischen AfD und Neonazismus. Über den Dachverband der deutschen Burschenschaften sind AfD-Mandatsträger deutschlandweit eng vernetzt. Die Netzwerke bilden die Brücke in die sogenannte Neue Rechte, besonders zu dessen Knotenpunkt, das Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Die Verbindungen scheinen es zu ermöglichen, einander einerseits mit Jobs zu versorgen und andererseits in Mandate zu hieven. Mit den aktuell guten Umfrageergebnissen im Rücken lässt die AfD Rheinland-Pfalz zunehmend ihre bürgerliche Maske fallen, spätestens mit der alternativen Buchmesse. Auch wenn es in der AfD Unvereinbarkeitslisten gibt, auf der etwa auch die identitäre Bewegung steht, werden diese schon lang ignoriert. Nachdem die ostdeutschen Bundesländer über Jahre als sicherer und protestarmer Rückzugsort gegolten hatten, scheint Sebastian Münzenmeier nun die Etablierung eines rechten Schulungszentrums in Mainz etablieren zu wollen. Im Zentrum Rheinhessen, das von dem Verein 1% als patriotischer Freiraum bezeichnet wird, kam ein Großteil des rechtsradikalen Vorfelds der AfD zusammen, bestehend aus identitärer Bewegung, Burschen, rechten Verlagen aus dem Umfeld des IFS und Neonazis. Projekte dieser Art nehmen eine wichtige Funktion in der Diskursverschiebung nach rechts ein. Ziel der Neonazis ist der sogenannte Kulturkampf um die Köpfe, um dauerhafte gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, um letztendlich die Demokratie abzuschaffen. Zunahme rassistischer Mobilisierungen in Süddeutschland. Die Nazi-Gruppe Wackere Schwaben, die sich mittlerweile Reconquista 21 nennt, hatte am 26. Oktober eine rassistische Aktion in Albstadt auf der Schwäbischen Alb gemacht. Die Nazis zündeten eine rote Rauchpatrone auf dem Dach der Kreissporthalle, um gegen eine etwaige Unterbringung von Geflüchteten in der Sporthalle zu protestieren. Ähnliche Aktionen gab es am 9. Februar an einer Unterkunft für Geflüchtete im bayerischen Peutenhausen und am 23. Juli auf dem Dach des Inselbads in Stuttgart unter Türkheim. Am 31. August gab es dann mehrere Razzien bei identitären Nazis in Bayern, Baden-Württemberg und in der Schweiz. Noch am 22. Oktober hatten sich 800 Rechte an dem regelmäßig stattfindenden Aufmarsch der Pandemieleugnerinnen von Albstadt steht auf beteiligt. Eine ungewöhnlich hohe Zahl, denn dieses Mal ging es gegen die mögliche Unterbringung von 100 Geflüchteten in der Kreissporthalle in Albstadt, was viele AfD-AnhängerInnen anzog. Dabei kam es zum Angriff eines Passanten auf die Gegenkundgebung, die sich für die Solidarität mit geflüchteten Menschen aussprach. Der 38-jährige Rassist zerstörte ein Flüchtlinge-Willkommen-Plakat und wurde anschließend von der Polizei festgenommen. Insgesamt nehmen die Zahl rassistischer Aktionen derzeit zu und ziehen auch wieder verstärkt Menschen an. Antirassistische Gegenwehr und konkrete Unterstützung für Geflüchtete werden deswegen aktuell so dringend nötig wie noch nie. Am 7. Oktober kam es zu einem schrecklichen Angriff auf die Bevölkerung Israels. Seither überschlagen sich die Ereignisse, genauso wie die Erklärungen, Positionierungen und Aufrufe verschiedenster antifaschistisch orientierter Gruppierungen. Diese Woche wollen wir uns in den Antifa-Nachrichten genau mit der Form dieser Debatte befassen und in Erinnerung rufen, dass antifaschistische Politik das Einstehen für unsere und eure Freiheit ist.
Es gibt natürlich größere Möglichkeiten, sich Gedanken darüber zu machen in Ruhe. Was wollen wir denn senden? Was sollen die Sendeinhalte sein? Und dann gibt es zum Beispiel für Korax klare Fragen, zumindest für mich, über die Frage von antisemitischen Sendeinhalten, von Leuten, die sich als links verstehen und die dann nach mir senden und wo ich denke, krass, das läuft jetzt über das freie Radio, das ich irgendwie mitgestalte, mit dem ich mich auch zu einem großen Teil identifiziere, das vielleicht als wirklich eine sehr, sehr ernste, relevante Situation, die ich so sehe, auch in diesem Haufen von was heißt links, was heißt emanzipatorisch.
Geht mir auch manchmal so, dass ich denke, oh krass, was ist das denn? Und aber auch merke, dass die Kraft und die Zeit für die eigentlich notwendigen Diskussionen, wenn dann sowas läuft, also bei Korax diese Woche 1a antisemitische Sendung.
Was hier zwei Sendungsmachende von Radio Korax ansprechen, ist eine Debatte, die aktuell sich durch die BRD zieht und auf die verschiedenste antifaschistische Gruppenstellungen beziehen. Die angesprochene Sendung von No Job FM relativiert die Gewalt gegen Menschen, die von der Hamas ausging und geht und ist durchsetzt von antisemitischen und verschwörungstheoretischen Formulierungen. Doch diese eine Sendung selbst soll hier weder zitiert werden noch genauer diskutiert werden. Das geschieht nun erstmal in den Strukturen von Radio Korax selbst. Vielmehr soll es Anlass sein, über die Art und Weise der Debatte zu sprechen und wie antifaschistische Politik auf die aktuelle Gewalteskalation reagiert. Dass ein erneuter Krieg im Gebiet Israels und Palästinas auch in der BRD Folgen hat, verwundert nicht. Denn wie Konstantin Ganz, Bundesvorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, im Gespräch mit Radio Korax richtig feststellt.
Also wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen in Israel gab, auch die direkte Reaktion auf deutschen Straßen gesehen. Egal, ob das dann islamistische Gruppen waren, die meistens freitags demonstrieren, oder ob das dann samstags Gruppen waren, eher aus dem, ich sag mal, linken Spektrum. Ich glaube, das ist was, was wir schon seit längerer Zeit sehen, aber von den Berichten, die ich jetzt gehört habe, ist die Härte der Konfrontation zwischen beiden Lagern auf der Straße im Moment nochmal ein Level höher.
Veronika Lyon, die bis vor kurzem in Tel Aviv zur Friedensbewegung in der Region geforscht hat, fasst im Gespräch mit Radio Korax diese Auseinandersetzung ganz treffend zusammen.
Da spalten sich Lager in Pro und Anti, die teilweise mehr mit den kritischen Stimmen bzw. deren politischen Identitäten und anderen Beweggründen zu tun haben als mit der Situation selbst.
Die Lager, Pro und Anti, beziehen sich dabei auf Pro-Israel oder Pro-Palästina. Auf der einen Seite eine Solidarisierung, welche sich auf alle Juden und Jüdinnen bezieht, die von Antisemitismus und antisemitischer Gewalt betroffen sind, und auf den Staat Israel als solches. Auf der anderen Seite eine Solidarisierung, welche dem palästinensischen Befreiungskampf gilt und allen, welche von kolonialen Herrschaftsverhältnissen unterdrückt werden, beziehungsweise korrekter Herrschaftsverhältnissen, welche ähnlichen Dynamiken folgen. Vielleicht noch besser, die unter einer Militärbesatzung oder Isolierung leiden. Sprachliche Präzision und damit auch analytische Trennschärfe ist hier vonnöten. Und genau das fehlt aktuell in der Debatte vielerorts. Ein bekanntes Beispiel dürfte der Begriff der Apartheid sein, bei dem selten definiert wird, ob das juristische Konstrukt gemeint ist, nachdem Israel aktuell nicht Apartheid anwendet, oder der vom juristischen Begriff nicht ausreichend gefasste historisch-soziale Vergleich mit dem Regime der weißen Kolonialisten in Südafrika, der eine unangemessene Relativierung eben jener Unterdrückung ist und an vielen Stellen auseinanderfällt. Eben jene begriffliche Präzision und saubere Analyse und auch bewusste Wahl von Vergleichen ist jedoch wichtig. Ein Beispiel.
Es wird ein Massaker an der israelischen Bevölkerung ausgeführt und der EU fällt nichts ein, als einen palästinensischen Vertreter einzuladen.
Konstantin Ganz, Bundesvorsitzender des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, setzt hier den palästinensischen Vertreter gleich mit einem Vertreter der Hamas. Obwohl besagter Vertreter, Riyad al-Maliki, von der palästinensischen Autonomiebehörde ist, selber in keiner Partei ist, also auch nicht bei der Hamas, und bisher für eine Zwei-Staaten-Lösung plädierte. Nun vergegenwärtigen wir uns noch kurz, dass die Hamas eine islamistische, antisemitische Organisation ist, welche mafiaähnliche Strukturen vorweist und die Ermordung und Vertreibung aller JüdInnen fordert. Dann sehen wir, dass beide gleichzusetzen grob fahrlässig ist und einer ordentlichen Analyse nicht weiterhilft. Der Angriff der Hamas zusammen mit den Organisationen Islamischer Dschihad in Palästina, der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas und der Gruppe Höhle der Löwen richtete sich gegen nicht-militärische Ziele, wobei 1400 Menschen ermordet wurden, es zu Vergewaltigungen kam und mehrere hundert Geiseln genommen wurden. Eine Aktion, welche eine entsetzliche Entladung antisemitischer Gewalt war und sein wollte. Mit einem irgendwie gearteten linken Befreiungskampf, also einem Einstehen für ein freies Leben und die Emanzipation und damit auch für den Antifaschismus, hat solch eine Aktion nichts zu tun. Es verwundert dementsprechend auch den genauen Beobachter wenig, dass in den arabischen Nachbarländern eine große Solidaritätswelle mit diesem Angriff weitestgehend ausblieb. Auch eine Realität, die geflissentlich verschwiegen wird. Trotzdem lassen sich vor allem europäische Linke seither immer wieder zu Solidaritätserklärungen hinreißen, die entweder auch direkt die Hamas meinen oder sich nur oberflächlich etwas von der Hamas distanzieren. In der BRD selbst gibt es noch eine starke Gegentendenz, welche sich solidarisch mit dem Staat Israel verhält. Doch die Wortwahl, die sich dabei an einigen Stellen zeigt, ist auch erschreckend.
Das, was die Hamas getan hat, muss die Hamas auch bezahlen. Natürlich ist es verhältnismäßig, dass Israel alles tut, um die Hamas, diese Terrororganisation, die so viel Leid über die israelische Bevölkerung gebracht hat, jetzt ein für alle Mal zu vernichten. Das ist ganz klar.
Der Bundesvorsitzende des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Konstantin Ganz, spricht hier ganz verständlich von der Vernichtung. Ein Begriff, der die Ermordung von unzähligen Menschen verschleiert, und gleichzeitig fordert er eben genau das. Dabei ist es gerade die israelische Rechte, jenes Bündnis aus Ultranationalisten, Autoritären und Klerikalen, welches aktuell die Regierung stellt und diese Vernichtung der Hamas als Ziel herausgegeben hat, die auch alle Menschen im Gazastreifen ganz pauschal entmenschlichen, sie zur Zielscheibe der militärischen Reaktion auf den Angriff der Hamas machen und zumindest sprachlich tatsächlich aktuell eine genozidale Rhetorik auflegen. Inzwischen dürfte klar geworden sein, weder die religiös-fundamentalistischen und patriarchalen Machtblöcke in den palästinensischen Gebieten noch in Israel haben zum Ziel eine friedliche Koexistenz von Menschen, die in Freiheit leben. Egal welche konkrete Form dies nimmt. Und somit muss sich antifaschistische Politik gegen diese Akteure richten. Dass erneute Kriege bei dieser antifaschistischen Grundforderung nach Frieden nicht hilfreich sind, macht Veronika Lyon klar.
Ich glaube, historisch gesehen ist keine gewaltvolle Episode in Israel eine Bewegung hin nach links. Ja? Und ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das auch nach dieser Episode passieren wird.
Die schwierige Frage, um die sich die lokale Debatte von AntifaschistInnen drehen muss, ist, wie genau solch eine Politik vorangetrieben werden kann. Und sie wird auch geführt. Wir hören nur nicht hin, weil wir zu beschäftigt sind mit der unsäglichen Debatte um Pro oder Anti, mit kindlichen Spielen von wer zuerst was getan haben sollte. Was folgt daraus also für antifaschistische Politik in der BRD? Ein paar Ideen für grobe Leitplanken sind einfach zu finden, wenn wir die Situation hier anschauen. Diese Position lässt sich vielleicht mit einer einfachen, viel zu selten aufgegriffenen Parole umreißen. Für unsere und eure Freiheit. Ein Beispiel von Konstantin Ganz.
Denn wenn Israel angegriffen wird, dann wird auch die jüdische Bevölkerung außerhalb Israels angegriffen. Das ist israelbezogener Antisemitismus. Wir haben das auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass da nicht der Vorhalt gemacht wird, auch auf Synagogen zu marschieren und andere Einrichtungen anzugreifen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich auch online dazu positionieren und sich solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu zeigen.
Das ist nicht schwer und widerspricht nicht dem, sich gleichzeitig für das Recht auf Demonstrationen der Menschen einzusetzen, die aus Palästina in die BRD geflüchtet sind. Es widerspricht sich nicht, sich für Bündnisse gegen Ausbeutung und Unterdrückung einzusetzen, antisemitische und menschenverachtende Positionen auf Demonstrationen in Deutschland klar zu widersprechen und sich am von unten organisierten Schutz jüdischen Lebens zu beteiligen, sich gegen eine Militärbesatzung zu positionieren und gleichzeitig den menschenverachtenden Umgang mit palästinensischen Geflüchteten im Libanon oder Jordanien anzugreifen, die demokratischen Rechte in Israel gegen den Rechtsruck zu verteidigen und die autoritären Diktaturen und religiöse Regime im Iran, Jordanien, Syrien und Ägypten zu kritisieren, besonders auch aus einer feministischen Grundhaltung heraus. Das ist im Sinne des Antifaschismus. Und es gibt viele Menschen, welche versuchen, dieser Komplexität gerecht zu werden. Und anhand der Frage von Herrschaft und Widerstand, anstelle von bürgerlichen, nationalistischer oder religiöser Kategorien, dem fortwährenden Krieg ein möglichst baldiges Ende zu setzen. Eins dürfen wir aber nicht vergessen. Einfach wird das nicht sein, wie Veronika Lyon klar macht.
Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ja, als externe BeobachterInnen zu versuchen, diese Komplexität zu halten und vorsichtig zu sein mit Pro- und Anti-Lagern, weil die, glaube ich, nicht hilfreich sind. Und ich glaube auch im Ausland zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen, die der Situation in Israel und Palästina auf keinen Fall helfen. Also ich glaube, dass es da wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, teilweise widersprüchliche, paradoxe Realitäten zu halten, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es schmerzhaft ist.
Ihr hörtet hier in den Antifa-Nachrichten vom 2. November gerade einen Beitrag zur Form der Debatte über den Krieg im Nahen Osten. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeu Antonio Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Mete Eksi. Der 19-jährige Mete Eksi wird am 27. Oktober 1991 in Berlin am Kurfürstendamm bei einer Schlägerei zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen so schwer im Kopf verletzt, dass er wenige Wochen später, am 13. November 1991, an den Folgen der Attacke stirbt. Der Auseinandersetzung vorausgegangen war eine Beleidigung von Seiten der drei deutschen Jugendlichen. Einer der drei Brüder S. ruft der türkischen Gruppe entgegen, gefälligst Deutsch und nicht Türkisch zu reden. Mete Eksi selbst war gar nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt, sondern er wollte schlichtend eingreifen. Das wurde ihm zum Verhängnis. 1992 haben die GEW Berlin und der türkische Elternverein den Mete Eksi-Fond gegründet, um jährlich einen Preis an Kinder und Jugendliche zu vergeben, die sich in besonderem Maße für das friedliche Zusammenleben von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft in Berlin bemüht haben. An Mete Eksi erinnert ein Gedenkstein in Berlin-Kreuzberg. Wir erinnern an Daniela Peyerl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zillenbiller und Ruth Zillenbiller. Am 1. November 1999 erschießt der 16-jährige Martin Peyerl in Bad Reichenhall zuerst seine 18-jährige Schwester Daniela, dann die Nachbarinnen Ruth und Horst Zillenbiller und Karl-Heinz Lietz. Weitere 6 Personen werden schwer verletzt. Zuletzt tötet sich der Täter selbst. Im Zimmer des Täters findet die Polizei aufgemalte Hakenkreuze, Hitlerbilder, Gewaltvideos, rechtsradikale CDs und ausländerfeindliche Parolen. Trotzdem wird ein rechter Hintergrund ausgeschlossen. Daniela Peyerl, Karl-Heinz Lietz, Horst Zillenbiller und Ruth Zillenbiller werden von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Belaid Bailal. Belaid Bailal stirbt am 4. November 2000 an den Spätfolgen eines rassistischen Angriffs. Der marokkanische Asylbewerber wird am 8. Mai 1993 von 2 rechtsradikalen Skinheads in einer Gaststätte in Belzig in Brandenburg schwer verletzt. Einer der Täter wird zu einer 5-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, der andere zu Arbeitsstunden und einer Geldstrafe von 300 Mark. Belaid Bailal hatte bis zu seinem Tod mit den gesundheitlichen Folgen des Angriffs zu kämpfen. Er wurde 42 Jahre alt. Belaid Bailal wird erst seit 2015 von der Landesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ankar Denisov. Ankar Denisov wird am 5. November 1972 in Pfaffenhofen in Bayern aus antiziganistischen Motiven erschossen. Die 18-Jährige war Mutter 2 Kinder und zum Tatzeitpunkt schwanger. Als sie mit 4 weiteren Mädchen und jungen Frauen bei einem Bauern einkaufen will, schießt dieser auf die Gruppe. Ankar Denisov stirbt durch die Schüsse. Die 16-jährige Melina Ivanov überlebt schwer verletzt. Nach der Tat wird Haftbefehl gegen die Gruppe erlassen, während der Täter Polizeischutz erhält. Im späteren Prozess wird der Täter zu 7 Jahren Haft verurteilt. Ankar Denisov wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ingo Bünsch. Am 5. November 2001 wird Ingo Bünsch in seiner Wohnung in Berlin von 3 Neonazis misshandelt. Der 36-jährige Ingo Bünsch ist schwer herzkrank. Am Tag nach dem Angriff erleidet er einen durch den Angriff ausgelösten Herzinfarkt und stirbt. Die Täter werden zu Freiheitsstrafen zwischen 3,5 und 6,5 Jahren verurteilt. Die rechte Gesinnung der Täter ist bekannt. Trotzdem wird sie im Urteil nicht berücksichtigt. 2018 wird der Fall durch WissenschaftlerInnen des Zentrums für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin ausführlich untersucht. Erst seitdem wird Ingo Bünsch als Todesopfer rechter Gewalt von der Bundesregierung anerkannt. Wir erinnern an Piotr Kania. Am 6. November 1994 trifft der 18-jährige Piotr Kania am Bahnhof Rothenburg-Fulda in Hessen auf 5 Bundeswehrrekruten. Einer der Rekruten ist als Rechter erkennbar. Piotr Kania sagt deshalb Nazischwein zu ihm und verfolgt ihn bis zum Bahnhofsvorplatz. Dort wird er vom 19-jährigen Bundeswehrrekruten erstochen. Auch ein Freund, der Piotr Kania zu Hilfe eilt, erleidet Stiche. Im Spind des Täters, der aus Halle stammt, wird rechtsradikales Propagandamaterial gefunden. Außerdem wurde gegen ihn im Zusammenhang mit den rassistischen Krawallen in Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992 ermittelt. Der Täter behauptet, aus Notwehr getötet zu haben. Obwohl Piotr Kania unbewaffnet war, glauben Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel dem Täter. Im Februar 1995 werden die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 19-Jährigen eingestellt. Piotr Kania wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Rolf Schulze. Am 7. November 1992 wird der 52-Jährige in Lenin in Brandenburg von 3 Skinheads zu Tode misshandelt. Die Täter zünden seine Leiche an. Rolf Schulze wurde wiederholt Opfer neonazistischer Gewalt. Es war nicht das erste Mal, dass die Täter Rolf Schulze misshandelt haben. Über ihn ist wenig bekannt. Zeitweise soll er obdachlos gewesen sein. Die Täter erhalten 1993 Jugendstrafen von 6,5 bis 9 Jahren. Vor Gericht bekennen sie sich zu verbotenen neonazistischen Organisationen. Rolf Schulze wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Raphael Blumenstock. Der damals 28-jährige Raphael Blumenstock wird am 7. November 1992 auf Art in Ulm ermordet. Raphael war politisch engagiert. In der Nacht seines Mordes war er noch bei einer Wohnungsbesetzung dabei. Er trug gelegentlich Frauenkleider und schminkte sich, war aber laut Zeitzeuginnen nicht in der schwulen Szene aktiv. Trotzdem legte die Polizei in ihren Ermittlungen einen Fokus auf Raphaels sexuelle Orientierung und ermittelte zunächst in der Ulmer Schwulenszene. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Auf der Internetseite der autonomen Ulmer Gruppe Kollektiv 26 wurde eine ausführliche Recherche veröffentlicht. Die Autoren halten ein rechtes Tatmotiv für naheliegend. Immer wieder wurde der Polizei in den vergangenen 30 Jahren vorgeworfen, nicht richtig ermittelt zu haben. Raphael Blumenstock wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Und jetzt kommen wir hier in den Antifa-Nachrichten zu ein paar Veranstaltungshinweisen, die vielleicht für euch interessant sein könnten. In Halle findet am 7.11. im Literaturhaus Halle in der Bernburger Straße 8 ein ganztägiges Regionalforum statt, in dessen Rahmen man sich über jüdisches Leben informieren und über Antisemitismus untereinander und mit ExpertInnen austauschen kann. Allerdings ist eine Anmeldung dafür erforderlich, deswegen informiert euch da lieber nochmal genauer drüber, damit ihr dann nicht vor verschlossenen Türen steht. Auch am 7. November von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr findet ein Vortrag mit Anna Zawadzka statt im Lixa, das ist ein Stadtteilladen in Leipzig. Es geht um das Thema Mehr als Stereotyp, Judeo-Bolschewismus als polnische Kulturvorlage. Am 7.11. 21.30 Uhr bis 22.45 Uhr in Leipzig gibt es ein Schauspiel von Salim Jaferi mit dem Namen Colonization. Mit viel Humor und zum Teil beißendem Sarkasmus wird darin die Sprache der Kolonialisierung auseinandergenommen. Wenn ihr das Theaterstück an dem Tag aus zeitlichen Gründen nicht schaffen solltet, dann habt ihr am 8.11. von 21.30 Uhr bis 22.45 Uhr nochmal die Chance. In Berlin gibt es zurzeit eine Mahnwache gegen Antisemitismus an der Brunnenstraße Ecke Veteranenstraße, wo täglich eine Ausstellung und ein Infostand von 10.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet hat. In Berlin ebenfalls gibt es zudem einen offenen Antifa-Tresen bzw. ein Treffen an der Bandito Rosso Lotum Straße 10a am 4. November ab 19 Uhr. Und schließlich lohnt sich bestimmt auch der am 8. November stattfindende Kiez-Spaziergang zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Vergangenheit und Gegenwart. Dieser beginnt 17.30 Uhr am S-Bahnhof Savini-Platz. Den genauen Ort bekommt man nach der Anmeldung mitgeteilt. Das könnt ihr bei der E-Mail-Adresse museum@charlottenburg-wilmersdorf.de machen. Und das waren auch schon die Antifa-News vom 2. November 2023.